Herzlich willkommen zum Podcast von Vita Contemplativa, dem Steilpassformat für persönliche, gesellschaftliche und unternehmerische Reflexion für Führungspersönlichkeiten. Heute habe ich zu Gast Sandra Bonacker aus Ulm und wir haben uns kennengelernt bei der Allianz für Entwicklung und Klima. Und da ist die Sandra aufgefallen in den Diskussionsrunden, dass sie sehr leidenschaftlich argumentiert, sehr transparent ist, sehr klar ist und ihr Herz wirklich auf der Zunge trägt. Und aus diesem ersten Kontakt hat sich fast schon eine Freundschaft entwickelt. Wir haben gemeinsam dieses Format Vita Contemplativa entwickelt. Ich freue mich sehr, dich heute hier zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Sandra Bonacker.
Ja, hallo Jens, mich freut es auch, dass wir uns mal wieder hören. Und bei jedem Wiederhören merkt man, dass uns die Themen unter den Nägeln brennen und wir da gleich ticken und gleich schwingen und ich sag mal, die Welt ein Stück weit besser machen wollen, durch Worte, Taten und was auch immer.
Genau, wir zwei Weltverbesserer. Sandra, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, was ist dein Background, was treibt dich an, was hast du bisher gemacht, dass man das so ein bisschen in einen besseren Rahmen setzen kann.
Ja, ich bin so eine klassische Marketing-Tante und sage das mit einem Grinsen. Aber dafür schlägt mein Herz und Kommunikation in jeglicher Form, also nicht nur Marketing, sondern das geht ja viel weiter. Ja. Führung oder auch eine Organisationsentwicklung geht halt nur durch Kommunikation, durch die richtige in großen Unternehmen. Mein Background ist die Holzbranche, die Energiebranche, da war ich tätig, in der IT-Branche war ich drin. Leidenschaftlich bin ich nebenberuflich schon seit 25 Jahren Fitnesstrainerin und vor allem Mensch und immer gerne par du überall. Und habe einfach gesehen, dass man über die Kommunikation heute alles regeln und steuern kann. Und da das nicht immer optimal läuft, gibt es da viel zu tun. Und das mache ich sehr gern in jeglicher Form. Am liebsten mit einem Smiley, einem Lächeln im Gesicht und auch im Lächeln nach außen. Untypisch.
Branchenuntypisch. Und im Herzen. Ja, so habe ich dich auch wahrgenommen. Durchaus auch als Tausendsasserin. In vielen Bereichen unterwegs, unglaublich engagiert. Ich glaube, ein Thema, das uns beides stark beschäftigt, ist sicherlich das Thema Ökologie und Umwelt und es ist auch das Thema Gesellschaft, so Neudenken, das war ja auch die Idee dieses Formats Vita Contemplativa. Wir haben mal gesagt, die Zukunft freidenken, beziehungsweise auch die Welt denken, wie sie am vernünftigsten wäre. Du hattest vorhin schon so ein paar Stichworte mal in den Raum gestellt, als wir uns so ein bisschen eingeplaudert haben. Wie schätzt du die aktuelle Situation jetzt auch in der Gesellschaft ein, so auch gerade nach Corona? Wo liegt da so ein bisschen der Hase im Pfeffer? Was müssen wir eigentlich jetzt im nächsten Schritt tun, um wirklich vorankommen zu können?
Ja, ich versuche immer mit offenen Ohren und Augen durch die Welt zu gehen und nehme auch gern andere Wege, immer wieder. Und wie du gerade schon gesagt hast, mein Schmerz ist eigentlich gerade dahingehend, dass ich denke, wir machen gerade viele Rückschritte in Deutschland, im Kleinen, im Großen, egal ob es das Thema Digitalisierung angeht, egal ob es die Umweltverschmutzung ist und angefangen vom Müll, den man inzwischen überall sieht und es wird eher mehr anstatt weniger, das ist mein Gefühl. Ich habe das Glück, dass ich schon viel auf der Welt unterwegs war. Das war für mich immer schrecklich, wenn ich in Ländern wie Thailand oder auch in Teilen Afrikas war, wo es so dreckig war. Inzwischen geht es mir so, dass wenn ich bei uns zu Hause spazieren gehe, mache ich selber schon öfters einen Trashwalk, aber man kann nicht immer nur alles aufheben, sonst kommt man nicht mehr vorwärts. Und die anderen Länder überholen uns. Ich war in Ruanda, in der Hauptstadt, in Kigali, haben sie einmal im Monat samstags, ich sage immer, da war ein Schwabe, eine Putzete. Also da wird auch zusammen ein Trashwalk gemacht. Und es war so unfassbar sauber, dass ich völlig baff war. Ja, also. Und genau da geht's los. Deutschland meint immer, wir sind vorne dran, wir wissen alles, wir haben alles. Und ich habe das Gefühl, wir machen gerade ganz viele Rückschritte. Es sind immer mehr Konventionen, keiner traut sich mehr was, keiner entscheidet mehr was. Es geht los mit den E-Mail-Verkehren, ja, immer noch mehr Bürokratie wird geschaffen. Und das ist eigentlich nicht das, glaube ich, wo wir alle dran Spaß haben und wo wir hinwollen, hoffe ich
zumindest. Da wären jetzt für mich zwei, drei verschiedene Aspekte eigentlich mit dabei. Einmal, glaube ich, ist es das Thema Demut so ein bisschen, dass man eben auch durchaus über den eigenen Tellerrand mal schaut und sich auch an anderen orientiert und das mal annimmt. Das ist das Thema Mut, Entscheidungen zu treffen. Auch das ist was wir in unserem Job viel wahrnehmen, dass eine hohe Verlustaversion da ist, Risikoaversion, dass man Angst hat, Fehler zu machen. Und ich glaube, der dritte Aspekt, den du angeschnitten hast, ist unser starker Hang zum Perfektionismus. Also wir laufen erst los, wenn wirklich 110% durchgeplant sind. Und da stellt sich manchmal die Frage, was ist da der effizientere Weg? Fangen wir vielleicht mal beim Thema Demut an. Du bist ja auch in der Transformation bei einigen Unternehmen tätig, im Change Management. Wie nimmst du da das Umfeld wahr? Wie groß ist die Bereitschaft, wirklich Dinge zu verändern, sich zu öffnen, eigene Fehler vielleicht auch anzuerkennen und da die notwendigen Schritte einzuleiten?
Also eine Empfehlung von mir ist immer, fang mit den Mutigen und mit den Interessierten und den Affinen an. Weil die anderen zu erreichen, ist einfach so viel schwieriger und man tut sich dann so viel schwerer, die mitzunehmen, als wenn ich schon mal mit dem kleinen Kreis anfange. Und wenn dann da was gut funktioniert, dann bekomme ich auch die anderen eher. Und mit der Erfahrung fahre ich jetzt schon sehr viele Jahre sehr gut. Ja, wenn die dann sehen, da tut sich wirklich was, da entwickelt sich was zum Positiven, andere reden vielleicht positiv über diese Entwicklung. So findet ja auch Veränderung statt, so ähnlich auch wie ein bisschen das Thema Geschichten erzählen, ja, da wird berichtet und dann schafft man auch vielleicht die da sehr große Vorbehalte haben, noch mitzunehmen. Dass man nicht immer 100% schafft, das ist auch klar, dazu sind wir Menschen, dazu haben auch alle andere Erfahrungen, sind anders geprägt, aber dann muss man und darf man und soll man ja auch hinhören und genau durch dieses Hinhören erfährt man dann auch wieder mehr. Aber schon mal ins Gespräch zu kommen, ist schon mal der erste Schritt.
So nach dem Motto, Veränderung wird nicht doziert, sondern gelebt. Oder bist du auch im Unternehmen, bist du Trashwalkerin und gehst dann quasi mit Projekten auch voran und zeigst, wie es gehen könnte. Ja, da habe ich große Sympathie dafür. Das ist auch ein Ansatz, den wir stark versuchen, dass wir bei Veränderungsprozessen versuchen, integrale Teams zu bilden, möglichst über die Abteilungen hinweg, verschiedene Stakeholder begeistern und dann eben in den Projekten vorangehen und ein positives Momentum schaffen. Auf der anderen Seite mache ich auch immer wieder die Erfahrung, bei uns ist es ja schon so, wir sagen, na, wir gehen erst los, wir müssen erst alle mitnehmen. Und das ist, wenn ich mir jetzt gerade auch die Energiewende anschaue, Diskussionen, die ich mit Freunden führe, bin ich mir manchmal gar nicht mehr sicher, ob wir wirklich die Zeit haben und so geduldig sein sollten, immer warten, bis wir alle mitnehmen. Na, irgendwann ist der Bus halt mal abgefahren. Ich glaube, irgendwann muss man mit einer kleinen Gruppe auch wirklich loslegen und Dinge machen. Dafür brauche ich wiederum den Mut, dass ich da vorangehe, auch mit dem Risiko des Scheiterns. Aber nur wenn man bereit ist zu sagen, man geht jetzt wirklich mal auch mit einem gewissen Risiko voran, denke ich, kann man auch Dinge bewegen. Das ist wieder dieser angesprochene Perfektionismus, den wir haben, dass wir erst 110% Zustimmung haben wollen und ansonsten passiert nichts. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das genau die Problematik ist, die wir in den großen Transformationsprozessen haben.
Das sehe ich genauso. Das Thema Mut ist da ganz wichtig. Auch mal einfach mal wieder, ich sag mal, ein weißes Blatt Papier nehmen, ein leeres Blatt Papier, angefangen von Rücksprachen. Ja? Da mal sich trauen, neue Formate zu machen und die alten vielleicht auch mal wieder zu löschen, ganz frech gesagt. Viele große Unternehmen leben es ja gerade vor. Ich habe das damals auch als Führungskraft in IT-Unternehmen gemacht, dass ich beispielsweise Rücksprachen mit einzelnen Personen draußen beim Spazierengehen gemacht habe. Natürlich hatte ich eine klare Agenda, einen Fahrplan, aber da kommen einem andere Ideen, kommt anders ins Gespräch. Oder kleine Rücksprachen am Stehtisch zu halten, eine klare Agenda, ein Zeitlimit zu haben und dann das Nächste wieder woanders weiter zu besprechen. Das muss alles klar organisiert sein. Das ist Führung, das ist neue Führung und das muss auch so sein. Aber wir haben ja alle nur die 24 Stunden. Und wie du auch schon sagst, man kann nicht alle sofort auf einmal mitnehmen. Es geht nicht, weil dann passiert nichts mehr. Auch dieses Keep it simple and stupid, das lebe ich einfach. Ja. Bei mir wird die letzte Version von irgendwas aufbewahrt und ich bin niemand, der nachher bei anderen auf die Finger hauen will. Das macht keinen Spaß, so möchte ich nicht zusammenarbeiten, sondern ich möchte ein Projekt haben, ein Ding, einen Status und mit dem möchte ich weitergehen. Wir kümmern uns heute nur noch um Ablage P, ja, aber die Ablage P muss irgendwann mal gelöscht werden. Sonst habe ich keine Luft und keine Zeit und auch vor allem keinen freien Geist für neue Dinge.
Ja, das hat natürlich viel mit Vertrauen zu tun. Also ich merke das auch in den Projekten, wie stark man sich rückversichert und absichern muss, dass man eben nicht irgendwann mal angreifbar wird. Und da geht sehr, sehr viel Zeit und Effizienz verloren. Du hattest vorhin auch so ein bisschen den amerikanischen Weg angesprochen. Da geht man eigentlich wesentlich schneller los. Da reicht es, wenn man so ungefähr die Richtung hat. Man geht sehr stark Richtung Trial and Error. Ist jetzt, muss ja nicht auch unbedingt das Beste sein. Da gehen sicherlich auch viele Dinge schief. Aber ich glaube, dass man mit diesem agilen Arbeiten durchaus weiter vorankommt oder schneller vorankommt. Spannend finde ich auch, dass wir mit Organisationen arbeiten, die eine Methodik lernen, zum Beispiel über Kreativworkshops oder ähnliches oder agile Workshops, sagen, okay, ich möchte jetzt agil arbeiten. Und dieser Wunsch nach agilem Arbeiten trifft dann aber auf Unternehmensstrukturen und Prozesse, die ein agiles Arbeiten gar nicht ermöglichen. Und das kann dann natürlich auch durchaus mal zum Frust führen, wenn man sagt, wir würden eigentlich gerne schneller vorankommen, das lässt meine Organisationsstruktur aber gar nicht zu. Wie ist das bei deinen Kunden?
Also das sehe ich genauso, das fängt aber in der Schule schon an. Ich war ein Mensch, ich wollte immer Dinge logisch verstehen und logisch anwenden, weil nur dann kann ich es umsetzen und nicht, man nennt es ja so schön neudeutsch Bulimie lernen, also reinfressen und rauskotzen für die Klausur. Die verstehen es nachher aber gar nicht und können es gar nicht anwenden. Weil nur wenn ich ja das logische Verständnis dafür habe, kann ich die Dinge weiterentwickeln. Und so ist es im Unternehmen ja auch. Ja, ich mache einen Workshop, ich tue mich fortbilden, aber ich kann das gar nicht anwenden in den Unternehmen drin. Und das vor allem heutzutage in unserer, man nennt es ja so schön, VUCA-Welt, also wo alles immer noch unbeständiger wird, unsicherer, komplexer und die Mehrdeutigkeit zunimmt, da wird es ja noch viel schwerer. Und wie gesagt, die alten Zöpfe waren auch nicht abgeschnitten. Wann soll ich denn das alles machen? Ja, also muss ich irgendwo mir Zeit schaffen und muss Prozesse strukturieren, muss Dinge abgeben können, muss die Leute so weit weiterentwickeln, dass sie das Verständnis von mir haben, dass ich denen vertrauen kann und eben damit mir auch wieder Freiräume schaffe. Aber das ist alles Führung und zwar neue Führung, ja, auf Augenhöhe in Teams und auch die Teams müssen sich vertrauen. Und da sind wir schon wieder dabei, dass wir beide aus dem Sport kommen und ich glaube, da kriegt man ganz viel mit, ganz viel Päckchen, was Teamarbeit angeht, was Vertrauen angeht. Im Sport geht es ja auch nur so. Und da habe ich schon auch immer sehr viel mitgenommen und mir tun manchmal fast die Leute leid, die diesen Background nicht haben.
Ja, klär doch gerade nochmal auf, was du mit VUCA meinst.
VUCA ist ja das Wort, also wer es noch nicht kennt, das ist dieses VUCA-Modell, ja, das kommt von Volatilität, Uncertainty, Unsicherheit, Uncertainty. Complexity, ja, die Komplexität und Ambiguity, die Mehrdeutigkeit. Ich glaube, es hat sich sogar aus der Unternehmensführung heraus ergeben, dass das in den 1990er schon entstanden ist, der Begriff, und eigentlich so beschreibt, wohin unsere Welt momentan tendiert. Durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung verändert sich das eben alles. Und heutzutage muss man sich relativ schnell eben anpassen können. Und dieses Anpassen schaffe ich ja nur, wenn ich andere Prozesse habe, wenn ich schneller reagieren kann, wenn ich eben auch durchs Handy, mit dem Handy arbeiten kann, weil ich jetzt gerade nicht am Laptop bin, also meinen Background entsprechend aufgebaut habe. Beispiel Pressearbeit, ja, oder Krisen-PR. Da muss ich heute von überall auf der Welt agieren können. Wenn ich jetzt als Geschäftsführer irgendwo bin, da kann ich nicht warten, bis ich morgen wieder Büro bin und so. Als kleines Beispiel an der Stelle. Und dazu muss ich die Strukturen schaffen. Das muss ich als Selbstständiger, das muss ich als Mutter oder Vater zu Hause, das muss ich als Geschäftsführer, das muss ich als Abteilungsleiter oder ja, selbst wenn ich jetzt irgendwo am Band arbeite und fall aus, dann muss die Infrastruktur so sein, dass dann Redundanz geschaffen ist. Und das war auch immer meine Denke. Ich habe immer gesagt zu meinen Teammitgliedern damals, wenn ich morgen einen Autounfall habe, dann muss der Laden hier weiterlaufen. Das heißt, ich muss den Rahmen so schaffen, dass ihr mit wenigen Handgriffen relativ schnell euch in Dinge einarbeiten könnt oder weitertreiben könnt, auch wenn derjenige ausfällt. Nicht nur ich, sondern jedes Glied der Kette in diesem Team. Und so bin ich damals auch vorangegangen und habe auch, glaube ich, damals schon die Organisation neu gedacht. Ja, wir waren eher eine Kette mit verschiedenen Kugeln, sage ich mal. Das war jede Person und die unterschiedlichen Bereiche wurden so zusammengesetzt. Also wir hatten keine klassische Hierarchie an der Stelle, sondern haben anders zusammengearbeitet. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich hatte aber auch das Glück, muss ich gestehen, dass ich ein sehr junges Team hatte. Die waren sehr froh sogar, dass sie jemand an die Hand genommen hat. Also ich hatte da wenig Kolleginnen und Kollegen, die jetzt sehr alt waren und sich schwer getan haben. Aber selbst der 60-jährige Kollege, da war es eben so, der hat es nach einem halben Jahr gemerkt, dass sich da gerade sehr viel Gutes tut, hat sich dann geöffnet, ist aus seiner Wabe herausgekommen und den haben wir dann auch für die Veränderung begeistern können. Der hat es auch angenommen und hat aber natürlich auch mit seinem Know-how viele andere Kolleginnen weitergebracht.
Ja, das ist natürlich viel Haltungsfrage dann auch und dieses Vertrauen in den Team, dass man sich auch da öffnen kann. Das ist, denke ich, da dann auch die Voraussetzung dafür und auch, dass man, wie du sagst, eben Arbeitsstrukturen schafft, um den anderen arbeitsfähig zu halten und nicht eine Arbeitsstruktur schafft, um den eigenen Mehrwert abzusichern. Das passiert ja auch immer wieder.
Jetzt nochmal. Hast du gerade das Thema Corona angesprochen und das ist auch was mir immer auf dem Herzen liegt, ist, dass wir nicht nur das Negative sehen. Ja, dieses, ich meine, wir werden so negativ geprägt. In den Nachrichten kommt meistens momentan natürlich das Thema Krieg und viel Negatives und auch in der Presse, weil das natürlich sich besser verkaufen lässt. Ja, man spricht ja 7-mal häufiger über was Negatives, aber auch wieder da die Brille mal andersrum aufzusetzen und sagen, was kann ich daraus Positives ziehen? Was hat es mir gebracht? Wie konnte ich mich dadurch weiterentwickeln? Und ich sehe zum Beispiel das Corona-Thema als wahnsinnigen Fortschritt in der hybriden, digitalen Zusammenarbeit. Ich hatte da das Glück, dass wir vorher schon ein Team waren. Wir waren in ganz Deutschland verteilt, auch in der Schweiz, und haben uns dann einmal live im Monat in Ulm getroffen. Das war mir wichtig, dass man sich auch persönlich wieder trifft. Aber das hat schon damals wunderbar funktioniert. Und ich tue mir dann immer nur schwer, warum viele Menschen es nicht mal probieren und die Vorteile sehen wollen. Aber der erste Schritt ist halt immer der schwierigste. Und Corona hat uns in ganz vielen Dingen ganz schnell zu dem ersten Schritt gebracht, zwangsweise.
Ja, im Wort Krise, ich glaube, im Chinesischen ist es so, das Schriftzeichen für das Wort Krise, nicht, dass ich jetzt einen Mist erzähle, aber müsste ich nochmal googeln. Aber ich glaube, das Wort Krise bedeutet im Chinesischen auch Chance. Und das ist sicherlich so zu sehen. Also Corona ist ein Beispiel, ohne das jetzt schon schönreden zu wollen. Corona war ein Riesenmist, alles in allem. Aber man muss eben dann auch die positiven Dinge sehen, die es freigespült hat. Auch wenn wir jetzt unsere Energiekrise anschauen mit diesem furchtbaren Krieg in Russland, setzt diese Energiekrise natürlich auch wieder Potenzial frei. Wäre natürlich schön, dass dieser neue Deutschland-Speed, der jetzt bei der Entstehung von Flüssiggasterminals, dass der auch entstehen würde, wenn es um den Ausbau von Windrädern und Photovoltaik ginge. Oder bei der Mobilitätswende, so weit sind wir noch nicht. Da sind wir wieder am Festhalten von alten Statussymbolen, von alten Stati und diese Schwierigkeit, sich auf Veränderungen einlassen zu können. Du hattest vorher das Thema VUCA angeschnitten. Corona oder jetzt auch der Krieg in Russland, die haben ja eins gemeinsam, diese Krisen kratzen an unserem Sicherheitsverständnis. Ja, wir zwei sind, haben ja das große Glück gehabt, noch in der Zeit wirklich groß zu werden mit einer sehr hohen Konstanz, ohne große massive Einschnitte. Und das, was jetzt in den letzten 5, 6 Jahren passiert, die Welt wird immer unsicherer gefühlt. Und diese Strukturen brechen auf, Konturen gehen verloren. Und ich glaube, dass das eine Riesenherausforderung ist, also für die Unternehmen, dass die eingetretenen Pfade auf einmal nicht mehr funktionieren oder vielleicht nicht mehr funktionieren könnten in 10 Jahren oder in 5 Jahren. Aber eben auch für die ganze Gesellschaft und bis runtergebrochen bis zu einzelnen Personen und Mitarbeitern. Diese permanente Unsicherheit, ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz neue Herausforderung, in der wir mittlerweile gesellschaftlich ankommen. Und diese wachsende Unsicherheit, die braucht tatsächlich ein neues Mindset. Die braucht diese Fähigkeit, sich den Risiken auch zu öffnen, auch loslassen zu können, zu sagen, okay, wir können nicht alles kontrollieren. Wir müssen uns diesem Chaos bis zu einem gewissen Punkt hingeben und wir müssen unsere Energie, die wir haben, also die körperliche Energie und die geistige Energie, meine ich in dem Fall, müssen wir positiv und zielgerichtet einsetzen und eben nicht nur in Absicherung und Rückversicherung und Ähnliches. Das wäre so ein Wunsch, den ich hätte in dieser zunehmend unsicherer werdenden Welt, dass das Thema Vertrauen eigentlich wieder wächst und wir dieses neue Setting jetzt zum Anlass nehmen, wirklich eigentlich positiver in die Zukunft zu schauen.
Absolut. Wir haben ja, wie gesagt, das Thema die Zukunft frei denken. Und ich durfte gestern kurz zu Besuch wieder bei einem alten Arbeitgeber sein und dann macht es auch wieder was mit dir, wenn du siehst, dass die Leute eben sag jetzt mal, 20 Jahre, 25 Jahre in einem Arbeitsplatz sind, womöglich immer in den gleichen Räumlichkeiten, wo ich mich dann auch besser in die wieder rein versetzen kann und sage, okay, wieso tickt denn der Mensch so? Ja, was prägt ihn? Und kann einfach jedem nur empfehlen, nützt deine Freizeit, nützt deinen Urlaub, geh raus, rede mit anderen Menschen, sei nicht auf den Mund gefallen, trau dich einfach wieder, sei mutig, komm ins Gespräch mit anderen Leuten, geh andere Pfade ein, schlag andere Pfade ein, weil jeder Mensch, der bereichert ja das Leben und jedes Gespräch in welcher Form auch immer, das sage ich so oft, aber das ist wirklich so. Ich habe so viel positive Erfahrung gemacht, egal mit Menschen auf der ganzen Welt, die ich getroffen habe. Ich behaupte da, die Politik, die bringt das immer noch nicht so ganz rüber, dass der Mensch an sich ist ja überall gleich. Ja, es gibt überall den gleichen Anteil an nicht so guten Vorbildern und dann gibt es genauso herzensgute Menschen überall auf der Welt. Und darum muss ich reisen, ich muss raus, ich muss Gespräche führen, weil dadurch entwickle ich mich weiter, ich werde mutiger. Es relativiert sich so viel, was ich über die Nachrichten gefiltert von irgendeinem Medium oder von irgendwelchen Personen mitbekomme. Und ich habe mich dadurch wahnsinnig weiterentwickeln dürfen. Das, jedes Mal wieder, wenn man von der Reise zurückkommt, weiß man, darum geht's.
Ja, das ist richtig. Aber das sind natürlich genau die Herausforderungen, dass eigentlich durch diese wachsende Unsicherheit, die wir in der Gesellschaft haben, eigentlich diese Rückbesinnung auf die sicheren Werte, also so wie so ein Pendel, das zurückschlägt. Ja, je unsicherer es da draußen wird, umso vorsichtiger werde ich und bleibe eigentlich in meiner Peer, in meiner Blase. Da habe ich nämlich dann diese vermeintliche Sicherheit noch und brauche mich eben nicht diesen einem Diskurs, einer Diskussion oder Ähnlichem aussetzen. Also mit was wir, es ist ja auch in deiner VUCA-Beschreibung drin, das Thema Ambiguität, das ist einfach etwas, mit dem wir Menschen unglaublich schwer umgehen können, dass es eben ganz selten Eindeutigkeiten gibt in der Physik und in der Mathematik, ja, aber eben nicht in der Soziologie und schon mal gar nicht in der Gesellschaft. Das heißt, wir treffen immer auf ein Geflecht von Strukturen, unterschiedlichen Meinungen, Interpretationsmöglichkeiten und es ist nie ganz schwarz oder ganz weiß. Man merkt das, finde ich, ganz stark. Wenn man das Thema Energiewende nimmt, gibt es auf der mathematischen, physikalischen Ebene ganz klare Dinge, die wir tun müssen, um die uns gesetzten Ziele zu erreichen. Hinter denen steht auch jeder. Wenn es dann aber an die Maßnahmen geht, dann kommt diese andere Seite, dieser Verluststatus, das, was ich kenne, soll ich aufgeben. Da ist sofort schon wieder Schicht im Schacht, dann funktioniert das Ganze schon wieder nicht mehr. Und es ist natürlich in einem hohen Maße eigentlich eine kognitive Dissonanz, die da ist. Und das finde ich faszinierend auch zu beobachten, wie emotional diese Diskussion zum Teil geführt wird. Und manchmal könnte man wirklich ein bisschen verzweifeln und denkt sich, wie sollen wir denn zu einem positiven Ergebnis kommen, wenn jedwede Veränderung, jede Abweichung vom bestehenden Status als absoluter Verlust betrachtet wird und eben nicht diese Chance sehen, die da drin steckt. Wie kriegen wir denn die Leute dazu, dass man absolut da positiver in die Zukunft blickt?
Absolut. Also ein kleines Beispiel, Tiny Houses ist ja auch gerade so am Zahn der Zeit. Und dann haben die Menschen, die das machen wollen, ja, die wollen bewusst auf kleinem Wohnraum leben, vielleicht in der Natur oder mit mehr Natur drumherum, wollen da umweltfreundlich unterwegs sein und dürfen es noch nicht mal, also dürfen noch nicht mal so bauen. Da geht es schon los, wenn ich denke, das gibt es doch gar nicht. Auch unsere Konventionen, die wir da haben, da schaue ich auch gerne in die skandinavischen Länder, also die sind da ja eh in vielen Dingen schon weiter. Oder anderes Beispiel, Eule und Lerche ist für mich immer so der Klassiker. Es ist ja wissenschaftlich schon erwiesen, dass es Eulen und Lerchen gibt. Also ich bin auch so ein Nachtmensch.
Und du meinst mit Langschläfer und Frühaufsteher.
Genau, und dort fangen die Schulzeiten zu unterschiedlichen Zeiten an. Da sind wir noch ganz weit weg. Also bei uns wird so viel aufgebaut, anstatt die Dinge einfach mal anzunehmen, zu hinterfragen. Jetzt bin ich aber abgewichen von deiner ursprünglichen Frage. Wie schaffen wir es da, die Ruhe reinzubekommen und sich im kleinen Kreis dem Ganzen wieder anzunehmen? Das heißt, selbst die kleinen Kreise verändern sich. Ja? Also in deinem Freundeskreis, blöd gesagt, passiert irgendwas. Oder jetzt Thema Corona, die einen haben Corona, was macht es mit den Menschen? Also auch schon da die Veränderungen anzunehmen und drüber nachzudenken. Wie geht es deinen Eltern? Ja, das Thema Alter ist auch was, mit dem sollte man sich frühzeitig auseinandersetzen. Wir werden alle irgendwann älter. also die Themen, die einen selber im Alltag beschäftigen, schon mal weiterdenken und nicht vor sich herschieben. Dann schon allein dann bin ich mutig und befasse mich mit dem Thema Veränderung, weil es wird nicht so bleiben wie heute. Morgen ist ein neuer Tag und so geht es ja weiter. Also die Chancen in dem Ganzen zu sehen. Und dann das Thema Nachhaltigkeit, das hat ja auch was mit, ich mache mir das Leben leichter. Ja? Also ich sehe es auch so, wenn ich weniger habe, wenn ich weniger brauche, wenn ich nur mein Radl habe, sage ich mal, mein Fahrrad, dann sitze ich drauf und habe Spaß wie ein kleines Kind. Weil ein kleines Kind musste sich nicht mit dem Haus beschäftigen, mit dem Auto und sonstigen. Ich denke auch dahingehend, das muss alles wieder mehr Spaß machen. Warum sieht man es immer negativ, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann und habe die Möglichkeit, später anzufangen, weil es morgens noch zu kalt oder zu dunkel ist oder vielleicht morgens noch am Laptop arbeite, was man ja heute machen kann, dann haben alle was davon. Ja? Dann kommt der Mitarbeiter entspannt zum Job, kann vielleicht vor Ort noch kurz duschen und startet wieder frisch in den Tag und hat eine Pause dazwischen gehabt. Also das anzunehmen, die Möglichkeiten, die wir heute haben, das bedarf ganz viel Organisation und Planung über den Kalender, aber da kommt man halt eh nicht mehr aus. Das weiß jeder, der schon ein oder zwei Kinder hat, da geht schon los mit zwei arbeitenden Eltern. Da muss man schon organisieren. Aber das ist so die Basis. Und dann kann ich da auch anders gestalten.
Gut, gibt es natürlich auch Grenzen dann. Nicht jede Organisationsstruktur ermöglicht das, auch jede Teamzusammenarbeit erfordert zum Teil, dass man zur gleichen Zeit am gleichen Ort ist, dass Prozesse ineinandergreifen. Das wissen wir beide, dass es da dann sicherlich auch Grenzen gibt. Aber du hast einen spannenden Punkt angesprochen eben, das Thema eigentlich zufrieden. Mit was kann ich denn zufrieden sein und wie definiere ich mein Leben? Und das ist schon das große Narrativ, das wir in der Gesellschaft haben, dass wir sagen, ja, arbeiten, Geld verdienen und meine Freizeit, die gestalte ich in die Richtung, dass ich dann eben sage, ich muss was erleben. Möglichst. Also auch dann habe ich sogar noch einen hohen Ressourceneinsatz, möglichst noch irgendwo in den Urlaub fliegen, eine große Reise machen, mein Leben mit Erlebnissen anreichern. Ganz spannend ist, wenn man mal den Begriff des Hedonismus mal ganz zurückdekliniert, der kommt, glaube ich, vom Philosophen Epikur, der hat Freude oder Lust so definiert als die Abwesenheit von Unlust. Und das ist ein spannender Aspekt, weil Epikur selber hat gesagt, es geht nicht darum, meine eigene Lust zu maximieren, sondern es geht darum, Unlust außen vor zu halten. Das heißt, ich kann auch mit einer Suppe und einem Wasser und mit netten Freunden und auf der Wiese sitzen. Und das ist schon eigentlich das höchste Lebensglück. Aber wir haben natürlich so ein Bild im Kopf, was ein gelungenes Leben ist. Und dem hängen wir natürlich sehr, sehr stark nach. Und ich glaube, dass diese großen Narrative, die wir in der Gesellschaft haben, dass das durchaus eine Herausforderung ist. Weil wir uns doch permanent mit dem Nachbarn messen. Und aus diesen Strukturen auszubrechen, ist schon eine große Herausforderung. Und da bedarf schon sehr viel Rückgrat und Selbsterkenntnis zu sagen, ich löse mich jetzt mal davon und ziehe zum Beispiel in ein Tiny House, weil kleiner tut es auch. Und ich fühle mich damit sogar noch besser.
Das geht ja genauso am Arbeitsplatz weiter, ja. Also ich bin happy, wenn ich nur mein Laptop habe und mein Handy und mehr will ich gar nicht. Und zwar ein Handy. Ja, also nicht groß nochmal noch ein Bildschirm und noch ein XY, also ich weiß, was man da inzwischen für Möglichkeiten hat, nochmal ein Tablet etc., das ist für mich schon wieder Ballast. Und zum Thema zukunftsfrei denken an der Stelle wieder, hast du richtig gesagt, man denkt oft an ein Bild, was man haben muss. Ich sehe es hier gerade auch in meiner Nachbarschaft, da wurde ganz viel groß gebaut, aber diesen Schritt zurück zu machen, ja, also meine zukunftsfrei denken, was heißt denn für mich, was brauche ich, um glücklich zu sein? Was möchte ich? Also sich selber reflektieren. Ich habe das damals gemacht, als ich aus der IT-Branche raus bin, sehr lang. Und das sind für mich ganz viele Kleinigkeiten. Also ich trinke gerne am Tag einen guten Kaffee mit irgendjemand und führe ein schönes Gespräch. Am besten jeden Tag mit jemand anderem. Aber den ganzen Tag Kaffee trinken wird doch furchtbar langweilig. Oder ich bewege mich unfassbar gern und ich brauche das. Und ich spüre das Gott sei Dank auch, dass das erstens mal ist es in uns vorgegeben, ja, von klein auf. Kinder bewegen sich wahnsinnig viel, wir unterdrücken das oft. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, am Tag mindestens eine Stunde Sport zu machen oder mich zu bewegen, dann geht es mir schon mal gut. Dann habe ich immer noch 23 Stunden. Und diese Basics für sich selber schon mal zu finden und zu sagen, was ist mir wichtig, was tut mir gut, beim Essen geht es ja weiter. Ja, ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich trinke vielleicht mal noch ein Eierlikör oder tue ein Eierlikör aufs Eis. Aber seit Jahren werde ich gefragt, ob ich ein Alkoholproblem habe oder wieso, weshalb, warum. mir schmeckt einfach Bier und Prosecco und Wein nicht. Da gibt es vielleicht noch ganz wenige, wo ich sage, okay, geht. Aber dafür liebe ich Pistazien-Eis und Haselnuss-Eis.
Jeder hat seine
Laster. Aber du musst dich schon erklären in unserer Gesellschaft dafür, ja,
dass ja,
du,
wenn
so
du nicht
das, und das nicht machst.
Wenn du nicht ins Stereotyp passt, dann ist es erklärungsbedürftig. Das ist so, ja. Kann man sich aber dann auch...
Aber gerade dann muss man es auch erklären. Also gerade dann gehe ich ins Gespräch und versuche, den Horizont bei dem anderen zumindest dafür zu sensibilisieren.
Ja, genau,
und Veränderungen vornehmen. Und mach's aber dann deswegen nicht mit. Ja, also ich trinke dann nicht trotzdem den Prosecco. Beispielsweise.
Ja. Na, so weit bin ich noch nicht, sondern mal ein Prosecco oder ein gutes Bierchen. Das erfreut mich sehr, da bin ich ganz bei Epikur. Dann ist es nicht das Glas Wasser, sondern doch das gute Bier.
Aber so soll es ja sein. Eben, wenn es deins ist, dann ist es doch genau richtig.
Ja.
Na, ich finde es auch der Seele gut.
Was ich in dem Format, das wir gemeinsam entwickelt haben, spannend finde, oder auch der Anspruch, den wir ja eigentlich haben, ist, dass wir... Also einmal vielleicht müssen wir es noch ein bisschen relativieren. Das heißt ja nicht, dass das, was wir denken, alles richtig ist. Das finde ich eine große Herausforderung, auch dass man selber offen bleibt, sich auch permanent auch immer wieder in der Lage, sich selber in Frage zu stellen. Ich mache das immer gerne, dass ich, wenn ich in eine Diskussion gehe, bin ich durchaus auch sehr, sehr lebhaft und will aber auch gefordert werden in der Diskussion, um wiederum selber zu lernen. Weil wenn jemand bessere Argumente hat, dann nehme ich die sehr gerne an. Das ist, glaube ich, eine große Chance. Und das, was ich mir aber wünsche, ist eigentlich, dass unsere Unternehmen, für die wir arbeiten dürfen, ich glaube, die werden eine zunehmend zentralere Rolle spielen in der Gesellschaft, weil die Arbeit ein ganz zentraler Lebensbestandteil ist. Und wenn wir Gesellschaft verändern wollen, dann müssen wir eigentlich auch die Art und Weise, was oder wie wir arbeiten, verändern. Und das finde ich eine ganz tolle Chance für die Unternehmen, da nicht nur in die Richtung zu denken, dass wir die Mitarbeiter, die Kompetenzen aufbauen in Richtung Zeitmanagement und EDV, sondern dass man Formate schafft, die Mitarbeiter auch als Persönlichkeiten weiterzuentwickeln. Das wäre mein Appell oder mein Wunsch eigentlich an unsere Kunden. Hast du einen Appell, einen Wunsch an deine Kunden?
Nee, bei mir, ich spreche immer noch gar nicht von Kunden, sondern mir geht es um den Mensch, egal ob das ein Kunde ist, ein Freund, ein Kollege, einen, den ich neu kennenlerne, sondern, aber du sprichst mir da aus dem Bauch. Also dieses Weiterentwickeln, das ist doch was nur so schaffe ich es doch auch, Veränderungen anzuregen, nur so schaffe ich, Diskussionen zu bekommen und vor allem, dass die Leute ihren Platz finden. Ja, jeder hat andere Kompetenzen. Jedem macht was anderes Freude und ich muss doch die Leute auch da einsetzen. Und wenn sich jemand weiterentwickeln möchte und auch das Unternehmen verlassen möchte, dann ist das doch nur legitim. Und ich freue mich, weil man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja? Auch das ist was, wo viele dann falsch verstehen. Dann habe ich es entweder nicht geschafft oder ich habe nicht das Angebot oder für denjenigen ist es Zeit, weil wir haben ja nur ein Leben. Mhm. Ich habe damals auch in der IT, in der Energiebranche war das dann nach 10 Jahren gekündigt. Und in meinem Freundeskreis gab es dann auch so Aussagen, ja wie, das war schon ein super Job und es macht doch Spaß und der Rahmen ist toll und muss nicht weit fahren und. Und ich sagte, ja, aber wenn ich mich weiterentwickeln möchte, muss ich irgendwann mal einen Pfad verlassen. Ich sage dann immer noch frech dazu, ich kann mir sonst gleich meinen eigenen Sarg bauen. Also für mich wäre es einfach eine Einbahnstraße gewesen. Das heißt aber nicht, dass das nicht gut sein soll. Nur mein Weg war es nicht. Und ich durfte die 10 Jahre danach wieder so viel Tolles Neues erleben, dass ich mich weiterentwickeln konnte. Und darum geht es mir. Ich bin einfach zu neugierig. Auch das muss nicht für jeden gelten. Aber dass die Menschen und die Unternehmen vor allem wieder den Menschen zuhören, die Menschen an die Hand nehmen, miteinander was gestalten, die mitnehmen, die Leute weiter und mitentwickeln, weil viele sind sehr, sehr viel Zeit in der Arbeit und mit den Kollegen zusammen. Und ich glaube, nur dann schafft man das auch, dass man die Zukunft weit denkt, ein Stück weit zumindest. Ja, egal, ob es um Innovationen in Unternehmen geht, ob es um die Zusammenarbeit geht, ja, da hängt ja alles davon ab. Das ist ja alles sehr komplex und das wird nicht leichter.
Es wird nicht leichter. Sandra, das waren, denke ich, ein paar schöne Schlussworte, jetzt nochmal schön zusammengefasst. Ich glaube, wir brauchen alle vielleicht mehr Hummel im Hintern, allerdings in die Richtung, dass wir neugierig bleiben, Bereitschaft, ja, neue Wege zu gehen und gemeinsam die Zukunft frei zu denken. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir für das Gespräch und freue mich auf viele weitere Kontakte. Und vielleicht klappt das ja mal mit unserem gemeinsamen Seminar oder Wochenende Vita Contemplativa. Ihnen, liebe Gäste, vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie inspiriert.